Weit über 50% aller Menschen in Deutschland leiden an einem Suchtverhalten. Mehr als jeder zweite im Sinne einer Substanzsucht, also Alkohol, Nikotin oder sonstige Drogensucht oder vor allem die Verhaltenssüchte. Und die Tendenzen steigen. Aber wenn ich zu Hause ein bisschen Computerspiel oder zocke am Handy, das ist jetzt deswegen keine Sucht, weil im Vergleich zu jemandem, der jetzt da am Geldautomaten hängt, ist ja ganz was anderes. Ich spiele auch nicht um Geld. Natürlich ist das andere noch etwas Größeres, aber das heißt nicht, dass dein Verhalten nicht auch ein Suchtverhalten ist an der Stelle. Eine Beziehung endet ja nicht nur, weil das Leben von einem Menschen ändert. Ich habe ja heute auch noch eine Beziehung zu meiner Mama, auch wenn sie schon seit vielen Jahren verstorben ist. Und meine Beziehung zu ihr ist heute deutlich besser als in einigen Jahren, als sie noch gelebt hat. Eine sehr gute Freundin meiner Mama hat damals nach ihrem Tod zu mir gesagt, deine Mama ist nicht an der Alkoholsucht verstorben, sondern an einem gebrochenen Herzen. Und das ist mit Sicherheit eine sehr treffende Aussage, weil meine Mama im Endeffekt zwar eine Alkoholsucht hatte, an die ich sie sozusagen auch verloren habe, aber die Ursache für diese Alkoholsucht war tatsächlich ein gebrochenes Herz, war nicht geheilte seelische und emotionale Verletzungen, war die Unfähigkeit sozusagen auch die eigenen Themen, die eigenen Probleme wirklich zu erkennen und dann auch anzupacken. Und es gab so einige Anzeichen dafür, die man eigentlich schon sehr früh hätte sehen können, dass das in so eine Richtung irgendwann mal laufen wird, die sie, aber auch ihr gesamtes Umfeld übersehen oder ignoriert hat zumindest. Ich war damals auch noch zu jung. Ich war 16, 17, 18 Jahre alt, als das Ganze wieder losging. Sie hatte davor schon eine Alkoholsucht, war mal im Koma gelegen, als ich schon so 9 oder 10 Jahre alt war. Und ich war einfach zu jung damals, um sozusagen hier diese Anzeichen zu erkennen. So, und deswegen möchte ich heute diese Podcast-Folge genau diesem Thema widmen. Ich möchte dich sensibilisieren für Suchtproblematik, für sichere Anzeichen, die es gibt, um zu erkennen, dass man selbst oder vielleicht jemand anderes, der dir nahesteht, eine Suchtproblematik hat. Und es gibt einen Selbsttest, einen kleinen, den ich dir hier dann auch anbieten werde, mit dem du sehr schnell erkennen kannst, ob du tatsächlich eine gewisse Suchtproblematik hast. Ich begrüße dich erstmal jetzt ganz herzlich hier bei Die Kunst zu leben. Und ja, heute in dieser Podcast-Folge ist es tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Auch ein Thema, das erstmal keinen Spaß macht, aber ein Thema, das essentiell ist. Denn das Thema Sucht, beziehungsweise auch das Wort Sucht, wenn wir uns das anschauen, das kommt nicht von Suchen. Aber natürlich steckt das Suchen drin, denn wer unter einer Sucht leidet, egal welche Sucht es ist, der sucht tatsächlich etwas. Also es heißt, es gibt immer ein emotionales Loch, eine emotionale Lücke, ein Loch im Herzen, wenn du so möchtest. Und das wird versucht, natürlich irgendwo zu füllen. Und jetzt begeben sich Menschen auf die Suche, und das ist grundsätzlich gut, auf der Suche zu sein im Leben, nach Entwicklung, nach mehr. Aber oftmals suchen wir natürlich auch nach der Betäubung von einem bestimmten Schmerz, weil wir keine gute Lösung dafür bisher haben, weil wir auch vielleicht keine guten Vorbilder hatten, weil wir es nicht gelernt haben. Und jetzt wird die Sucht plötzlich zur Flucht. Und plötzlich suchen wir nicht mehr nach wirklichen Lösungen, sondern wir flüchten vor den Problemen. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwo hinzugehen, wo es wirklich eine Heilung und Lösung meines eigentlichen Themas gibt, was hinter der Sucht steht, sondern es gibt eine Flucht von dem, was mir so weh tut. Und da gibt es jetzt natürlich alle möglichen Süchte, die sozusagen super Möglichkeiten bieten, also super im Sinne von sehr einfach, natürlich nicht super im Sinne von gut, aber sehr einfach, dass man tatsächlich flüchten kann von einem Problem. Und da können wir sozusagen zwischen verschiedenen Süchten unterscheiden. Es gibt so zwei Grundkategorien. Es gibt einmal die sogenannten Substanzsüchte. Ja, also das heißt Alkohol, Nikotin oder jegliche Form von Drogen. Das wären klassische Substanzsüchte, wo man sich Substanzen zuführt. Oder eben dann die zweite Kategorie als Oberkategorie sind die Verhaltenssüchte. Und bei Verhaltenssüchten geht es also darum, dass das eigene Verhalten dazu führt, dass man sich aus der Realität entfernt, die man momentan nicht mehr aushält oder aus der man einfach mal flüchten will. dass man ja sich sozusagen dissoziiert von dem Leben oder von dem Schmerz, den man hat, dass man sein Gehirn in Sicherheit bringt oder die Sinne vernebelt. So, und da gibt es verschiedene Verhaltenssüchte, wie zum Beispiel Social Media Sucht, ja, also das Fliehen in Social Media, in die Reels abzutauchen und dann mal eine halbe Stunde, Stunde einfach weg zu sein, in einer anderen Welt zu sein. Natürlich generell Handysucht auch, ist nochmal eine andere Sache als Social Media Sucht, aber es hängt zusammen natürlich. Natürlich gibt's ganz viele Verhaltenssüchte, Pornografiesucht zum Beispiel natürlich auch. Ja. Kaufsucht ist eine klassische Verhaltenssucht an der Stelle. Es gibt unzählige, also es gibt mehr Verhaltenssüchte, als man sich wahrscheinlich so vorstellen kann. Und ich kann euch gerne so eine kleine Auflistung auch dann nochmal geben über potenzielle Verhaltenssüchte. Weil Verhaltenssüchte sind etwas, was wir oftmals nicht als sowas identifizieren. Wir glauben bei einer Verhaltenssucht, das ist ja eigentlich normal. Ne? Also ich gebe mal so also ein, zwei Beispiele. Esssucht zum Beispiel. Esssucht ist eine Verhaltenssucht, wir nennen das emotionales Essen. Das heißt, viele Menschen belohnen sich übers Essen. Und da sagt man ja, das ist ja normal, dass ich mir auch mal was gönne, was mir schmeckt und so weiter und so fort. Ja, Achtung, normal mag es sein, aber das heißt nicht, dass es gut ist. Wenn du anfängst, dich über Essen zu belohnen, dann kann es eben sein, dass wenn du das Gefühl hast, dass du zu wenig Süße in deinem Leben generell hast, dass du sonst auch keine Belohnungen kriegst, weil dein Leben ansonsten nicht besonders erfüllend ist, dass du dich eben nur noch übers Essen belohnst und dann führt das eben zu einer Sucht. Jetzt brauche ich das Essen, dass ich mich belohnen kann. Und das führt erstens zu einer Abhängigkeit vom Essen, zu übermäßigem Essen, oftmals zu falschem Essen, weil wo kriegen wir den schnellsten Belohnungsschub beim Essen? Naja, wenn es besonders gut schmeckt und da haben wir dann oft Zuckerproblematiken oder eben oft eben generell ungesundes Essen. Und das führt dann zu Folgeproblemen, nämlich zu starkem Übergewicht, Fettsucht und so weiter und so fort. Das heißt, eine Sucht triggert ganz viele andere Probleme und dann wird es irgendwann halt wirklich psychisch, seelisch, emotional, aber eben auch körperlich gefährlich und kann sogar eben lebensgefährlich sein. Ja? Oder ein anderes Beispiel für eine Sucht, die total unterschätzt ist, ist die Sportsucht oder der sogenannte Fitnesszwang. Dass wir denken, ja gut, also regelmäßig Sport zu machen ist doch super. Ja, natürlich ist es super. Die Frage ist, ob ich gerne Sport machen möchte oder ob ich das brauche. Also ob es praktisch diesen Zwang gibt. Und das ist übrigens die Definition von Sucht auch. Es geht darum, bei der Sucht, dass wir von einem zwanghaften Verhalten nach einer Substanz oder eben nach einem gewissen Verhalten, dass wir davon reden, also das Zwanghafte ist das Entscheidende, dass wenn ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann oder wenn ich die Sportart nicht mehr ausüben kann, dass mir dann die essentielle Grundlage, das Zentrum meines Lebens fehlt und ich vollkommen emotional aus der Balance bin, wenn das nicht mehr geht sozusagen. Das heißt, ich habe vielleicht sogar schon negative Konsequenzen, ich vernachlässige andere Lebensbereiche, ich vernachlässige meine Partnerschaft oder habe vielleicht auch schon gesundheitliche Probleme, Stichwort emotionales Essen, Übergewicht etc. Und obwohl ich das alles habe, gehe ich trotzdem dieser Sucht weiter nach, ja, weil es einfach einen Zwang gibt dahinter sozusagen. Also, und das haben wir bei der Sport- und Fitnesssucht eben auch, dass es natürlich gesund ist, regelmäßig Sport zu machen, aber es wird dann eben zum zentralen Lebensinhalt, alles dreht sich um diesen Sport, es geht nicht mehr ohne ihn, auch in der Form, wie man es macht, jenseits jeglicher gesundheitlicher Vernunft. Und das ist dann eben ein Problem. Oder das sogenannte Binge-Watching, ich weiß nicht, ob du Binge-Watching schon mal gehört hast, man würde es übersetzen wahrscheinlich mit Koma-Glotzen. Das heißt, wenn man sich dann in Netflix oder Amazon Prime-Serien flüchtet, um der eigenen Realität zu entfliehen und sozusagen nicht einfach mal nur chillt, indem man sich mal ganz nett für 20 Minuten was anschaut, sondern wenn man dann stundenlang und das regelmäßig praktisch durchguckt, also chronisches Netflix konsumieren sozusagen. Das ist Suchtverhalten an der Stelle und das ist eben alles andere als ungefährlich. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt hier mal eingehen auf so ein paar Punkte und zwar, lass uns mal anfangen mit Anzeichen für Suchtverhalten und dann vor allem auch die Strategien, die süchtige Menschen oftmals benutzen, um das eigene Verhalten schön zu reden. Also was sind allgemeine Anzeichen für Suchtverhalten? Erstens Kontrollverlust. Das heißt, du verlierst die Kontrolle über das, was du tust. Du sagst, eigentlich würde ich gerne aufhören, aber ich kann irgendwie nicht mehr richtig. Eigentlich würde ich gerne ohne das und das, aber irgendwie zieht es mich immer wieder hin. Das ist Kontrollverlust. Dann natürlich die Steigerung des Konsums, gerade bei der Spielsucht zum Beispiel auch. Wenn immer mehr Geld gesetzt wird, wenn man immer öfter hingeht, wenn die Zeiten immer länger werden, wenn immer mehr Zeit, Geld oder eben auch Energie in etwas investiert wird und das so kontinuierlich dann einfach steigert. Das ist ein klares Anzeichen für eine Sucht oder auch natürlich Entzugserscheinungen. Ne? Klar, bei Alkohol oder jeglicher Substanzsucht, also Drogensucht, ist sie natürlich auch körperlich, aber natürlich auch vor allem psychisch. Ja? Entzugserscheinungen, wenn Leute mal für einen halben Tag ihr Handy weglegen würden, würden viele Entzugserscheinungen kriegen. Da reicht schon eine Stunde oder eine halbe Stunde, wo man das Handy mal eben nicht zur Hand nimmt, wenn man an der Supermarktkasse steht oder wenn gerade mal nichts zu tun ist. Oder auch bei der Arbeitssucht, dass Leute mit sich nichts mehr anzufangen wissen und wirklich einen echten Entzug kriegen von dieser Beschäftigkeit, von diesem Stress, von diesen ganzen Dingen, die man halt so tut. Ja. Oder natürlich eben, was ich schon gesagt habe, Vernachlässigung der Lebensbereiche, dass eben so viel Zeit und Aufmerksamkeit in diesen Suchtbereich geht, dass zum Beispiel dann andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Finanzen, darunter leiden. Also, dass man so viel trinkt oder so viel Party macht oder so viel Netflix schaut, dass man total müde ist und am nächsten Tag eigentlich seinen Job nicht mehr gut machen kann und eigentlich schon Probleme auch hat, weil man kein Geld mehr verdient oder weniger Geld verdient oder den Job nicht gut machen kann. Das heißt, es gibt hier echte Probleme im Lebensbereich und trotzdem macht man aber weiter. Ja, oder man hat ständig Streit in der Beziehung, streitet sich die ganze Zeit um ein Thema, aber man frönt trotzdem weiter dieser Sucht. Ne? Also das heißt, das ist ein klares Anzeichen für eine Sucht, obwohl es bestimmte Lebensbereiche gibt, die schon, wo der Haussegen schiefhängt, die schon vernachlässigt sind oder wurden, geht es trotzdem weiter. Ja? Dann natürlich auch vor allem das Thema Verheimlichung und Rechtfertigung. Wenn also die Sucht so ein bisschen eben schön geredet oder eben verheimlich, versteckt, verdeckt wird. Bei uns zu Hause war es so, dass meine Mama Weltmeisterin im Verstecken war. Das war für sie gut an Ostern und für mich lustig, aber alle anderen Tage war es nicht so gut, weil sie eben auch sehr gut drin war, ihre ganzen Weinflaschen und sonstigen Dinge meisterhaft zu verstecken. Ich die aber dann doch irgendwann mal alle gefunden habe. Und es geht nicht nur um das Verstecken von Gegenständen, sondern auch um das Verstecken von Verhalten. Das heißt, dass süchtige Menschen im Geheimen konsumieren, anderen Menschen Geschichten erzählen, wo sie eigentlich hingehen, was sie eigentlich tun, aber dann ganz was anderes machen. Und auch, dass man seine Sucht rechtfertigt. Und da kommen wir jetzt zum Kern dieser Podcast-Folge, nämlich zu den Strategien der Rechtfertigung. Das heißt, daran erkennst du sehr schnell, ob es sich um eine echte Suchtproblematik handelt oder nicht, weil es eben Rechtfertigungsstrategien gibt, um Verhaltenssüchte eben schön zu reden. Und da gibt es genau 6 Stück, die so an vorderster Front zu finden sind. Die erste Rechtfertigungsstrategie, mit der süchtige Menschen ihre Sucht schönreden oder ihr Verhalten schönreden, ist klassisch die Verharmlosung. Verharmlosung heißt, naja, das ist doch nicht so schlimm, was ich da mache. Also klassisches Beispiel, das ist ja nicht so schlimm, das machen ja die anderen auch. Ne? Also zum Beispiel, du, ich trinke ja nur am Wochenende. Ich trinke ja unter der Woche nichts. Ich trinke ja nur am Wochenende. Ja? Und du, die anderen, die trinken ja sogar noch unter der Woche. Ja? Also ich trinke ja nicht jeden Tag, also kann ja nicht so schlimm sein. Ja, das ist so ein klassischer Fall von Verharmlosung zum Beispiel. Oder zum Beispiel bei der Spielsucht, ja, ein Riesenthema. Du, Zocken, das entspannt mich halt einfach so ein bisschen. Ja, ich brauche das halt einfach mal am Tag, so eine Stunde zocken, das entspannt mich. Ja, also da wird praktisch das verharmlost, es ist ja nur eine Stunde. Also das heißt 7 Stunden in der Woche, das ist ein Arbeitstag sozusagen, muss man sich klar machen. Nur eine Stunde und ist ja nur zur Entspannung sozusagen. Ja, ist ja klar, man braucht ja auch Entspannung. Also es wird verharmlost, es ist nichts Schlimmes, weil es ja für was gut ist sozusagen. Ja. Oder der klassische Satz aller Süchtigen, du, ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will. Bin ja nicht süchtig. Das ist der Alkoholikersatz Nummer 1, den habe ich 100-mal gehört in meinem Leben, wenn es reicht. Nicht nur von einer Person, sondern von mehreren. Und ja, natürlich, du könntest jederzeit aufhören, wenn du wolltest. Das Problem ist, du willst nicht aufhören. Und genau deswegen hast du eine Sucht, weil du nicht willst. Nicht, weil du nicht kannst. Du willst nicht. Und Süchte sind psychologische Phänomene erstmal. Und die körperliche Abhängigkeit ist die Spätfolge sozusagen. Das heißt, wenn man körperlich nicht mehr kann, wenn man zum Beispiel in einer Drogensubstanzsucht so weit ist, dass der Körper so heftige Entzugserscheinung ist, dass es tatsächlich lebensgefährlich wird, okay, das ist dann schon wirklich die allerletzte Stufe. Und dann braucht es natürlich auch entsprechenden Klinikaufenthalt und entsprechende Betreuung auch, um die körperlichen Entzugserscheinungen so in den Griff zu kriegen, dass man tatsächlich nicht am körperlichen Entzug sehr stark leidet oder vielleicht sogar sterben kann. Aber bis dahin ist ein sehr, sehr weiter Weg und davor sind es immer psychische Entzugserscheinungen. Und das ist genau der Punkt. Ja, du könntest aufhören, aber du willst nicht und deswegen tust du es auch nicht. Ja. Und dann auch der Satz, das ist ja nur ein Hobby, das ist ja keine Sucht. Ja, ich mache das ja nur zum Spaß. Genau, aber dieses zwanghafte Verhalten ist der Hinweis darauf. Also das ist so dieser erste Bereich der Verharmlosung von Süchten. Ist ja nicht so schlimm. Die zweite Strategie neben der Verharmlosung ist der Vergleich mit dem Schlimmeren. So nach dem Motto, ich bin kein Alkoholiker. Ich trinke ja, wie gesagt, unter der Woche nicht. Ich trinke nur ab und zu mal am Wochenende, dann zwar so, dass man sich alle Lichter ausschießt, aber ich bin ja kein Alkoholiker. Ja, oder es gibt ja eben Leute, die arbeiten noch viel mehr als ich. Ja, ja klar, arbeite ich Samstag auch noch und unter der Woche dann auch mal bis in der Nacht, aber ich bin ja deswegen kein Workaholic. Es gibt Leute, die arbeiten viel mehr. Das heißt, man versucht sozusagen das eigene Verhalten runterzuspielen oder kleiner zu machen, indem man sich Vergleiche sucht, die noch extremer sind und im Vergleich zu etwas Extremerem wirklich dann schon nicht mehr so extrem. Das ist eine klassische rhetorische Strategie. Oder du, ich spiele ja nur online. Ich spiele ja nicht im Casino. Ich gehe jetzt da nicht in die Spielcasinos und spiele. Ich spiele nur online zu Hause ein bisschen. Ja? Das heißt, auch hier klarer Vergleich mit Leuten, die praktisch dann wirklich stundenlang am Spielautomaten in irgendwelchen Spielhöllen sitzen. Die sind ja wirklich ganz offensichtlich schwersüchtig. Aber wenn ich zu Hause ein bisschen Computerspiel oder zocke am Handy, das ist jetzt deswegen keine Sucht, weil im Vergleich zu jemand, der jetzt da am Geldautomaten hängt, ist ja ganz was anderes. Ich spiele auch nicht um Geld. Ja, also auch hier wieder der Vergleich mit etwas viel Größerem noch. Natürlich ist das andere noch etwas Größeres, aber das heißt nicht, dass dein Verhalten nicht auch ein Suchtverhalten ist an der Stelle. Ja. Und dann die dritte Strategie ist die Rationalisierung. Die Rationalisierung heißt, es gibt ja auch gute Gründe für das, warum ich das tue. So nach dem Motto, du, ich brauche das einfach, um runterzukommen. Ja, also deswegen ist es ja dann, es kann ja nichts Schlechtes sein, weil ich tue es ja für was Gutes. Ne? Du, nach dem ganzen Stress habe ich das auch mal verdient. Ja, dass ich mich mal erhole, dass ich mal runterkomme, man muss ja auch mal leben. Man muss sich ja auch mal was gönnen. Das sind klassische Sätze von süchtigen Menschen. Das gehört halt zu meinem Job dazu. Ne? Also habe ich das viel in bestimmten Branchen gesehen, wie da gefeiert wird, dass man da dann abends nicht einfach schön zusammensitzt und feiert, sondern dass da wirklich gesoffen und gekokst wird, dass die Heide wackelt. Und das wird dann eben rationalisiert, dass es heißt, du, das ist in unserem Job normal, das musst du bei uns machen, das ist auch Kundenbindung mehr oder weniger, da kommt man ins Gespräch, das ist Teambuilding, da versteht man sich besser, da laufen viele wichtige Gespräche. Also wird das Zusammensein praktisch dann und der Nutzen des Zusammenseins, des Austauschs, die Beziehungsbildung, die da entsteht, kombiniert mit der Suchtproblematik, die dahinter steckt, dass man sich eben nicht nur einfach vernetzt, sondern dass man sich besäuft und dabei dann besoffen vernetzt, das wird dann praktisch wegrationalisiert. Oder ein schönes Beispiel für Rationalisierung ist auch, dass man praktisch es in der Richtung rationalisiert, dass man sagt, du, da stehe ich ja auch in der Verantwortung. Also ich würde gern weniger arbeiten, du, aber ich mache das für meine Kinder, weil die sollen es mal besser haben als ich. Ja, oder ich mache das für die Familie, ja, weil für die Zukunft, ne, momentan kann man das Geld verdienen, was weiß ich, was in 5 Jahren ist und deswegen arbeite ich jetzt so viel. Ne. Ich will ja meiner Familie auch was bieten, ich will ja meinen Kindern auch was bieten. Das sind so klassische Rationalisierungssätze von Workaholics. Sehr interessant, habe ich auch mal einen Satz gehört, du, wenn das nicht erlaubt wäre, dann dürfte ich es ja auch nicht kaufen. Also sozusagen die Rationalisierung, wenn etwas gesetzlich erlaubt ist, es zu kaufen, dann kann es ja auch nicht verboten sein. Ja, das haben wir gerade in der aktuellen Problematik auch bei Marihuana und vielen anderen Dingen. Dadurch, dass Dinge legitimiert werden vom Gesetz, ist dann praktisch die Verhaltenssucht, die daraus entstehen kann, ja, nicht entstehen muss, aber entstehen kann, die wird dann praktisch da wegrationalisiert. Dann die vierte Strategie, mit der Süchtige ihr Verhalten verharmlosen, ist tatsächlich, dass man Kontrolle vorspielt oder angibt. So nach dem Motto, du, kein Problem, ich habe alles im Griff. Also Stichwort, das, was ich vorhin gesagt habe, ich könnte sofort aufhören, wenn ich wollte, oder du, ich mache das nur aus Spaß und nicht, weil ich das jetzt muss, oder ich kann problemlos auch einen Tag ohne das auskommen. Ja. Oder ich habe auch schon oft aufgehört, ne, wenn es mir zu viel wurde. Also so nach dem Motto, du, ich habe das alles im Griff, und das Problem ist, dass es auch tatsächlich den Bereich gibt, wo Menschen ihr Verhalten im Griff haben. Und dann gibt es aber irgendwann einen Kipppunkt, wo du dein Verhalten eben nicht mehr unter Kontrolle hast. Und dieser Übergang ist sehr fließend und eben nicht wie ein Lichtschalter, wo das Licht aus ist und dann ist es irgendwann eingeschaltet. Das heißt, du erkennst diesen Moment nicht wirklich, ob du dein Verhalten noch unter Kontrolle hast oder halt auch nicht. Und das ist die Gefahr, dass man praktisch die eigene Kontrollfähigkeit oder das eigene Kontrollbewusstsein verliert, eben gerade auch, weil man in der Sucht ist und die Sucht, die man hat, eben auch zu einer Teilleistungsstörung des Gehirns führt. Das heißt, dein Gehirn funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Du bist sozusagen nicht mehr hundertprozentig Herr oder Herrin deiner Sinne. Du schätzt Dinge anders und falsch ein. Du flüchtest von den Realitäten. Und deswegen kannst du eben auch das Kontrollverhalten oder die Kontrollfähigkeit nicht mehr richtig einschätzen. Und dann redet man sich das schön, dann verharmlost man, dann rationalisiert man und so weiter und so fort. Und dann kommen diese ganzen Themen eben ins Spiel. Die fünfte Strategie, um eigenes Suchtverhalten zu verharmlosen, ist, dass Menschen ihre Schuld abgeben, also auch die Verantwortung abgeben. So nach dem Motto, du, das ist ja nicht meine Schuld. Wenn mein Chef nicht so Druck machen würde, dann müsste ich auch nicht trinken. Ja, wenn die in der Arbeit mich nicht so stressen würden, dann müsste ich hier auch nicht sozusagen flüchten in dieses Thema. Wenn meine Frau oder mein Mann mich nicht so stressen würde, dann müsste ich auch nicht die ganze Zeit irgendwie zocken. Ja? Also das heißt sozusagen, ja, ich habe dieses Verhalten, aber es gibt ja auch einen Grund dafür, und der Grund sind die anderen. Ja? Wenn ihr mich nicht alles so stressen würdet, dann müsste ich mich da nicht entspannen damit. Ja? Wenn mein Partner mich mehr lieben würde, dann müsste ich auch nicht die ganze Zeit essen, um mich zu belohnen, wenn mich mehr Anerkennung kriegen würde. Ja? Dann hole ich es mir halt so. So, und dieses Abgeben von Schuld und Verantwortung delegiert auch die Lösung. Das heißt, erst wenn die anderen mal anders werden, wenn der Stress von außen weniger wird, die Menschen netter werden, ich mehr Aufmerksamkeit kriege oder sonst irgendwie, von außen eben der Schmerz sich reduziert, dann kann ich auch endlich aufhören mit dem. Und da wartet man manchmal sein Leben lang bis zum Tod. Und deswegen ist es so wichtig, auch im Bereich der Sucht ganz oft wirklich auch mal hinzuschauen. Ich sage immer, heile deine Beziehungen. Heile deine Beziehungen. Das ist einer der wichtigsten Aspekte, um deine Suchtproblematik zu heilen. Natürlich, nicht jede Suchtproblematik ist immer initiiert durch ein Beziehungsproblem oder durch, das ist übrigens nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch Eltern, Freunde, Kollegen, generell Familie. Diese nicht geheilten Beziehungen sind oftmals Auslöser für Suchtverhalten. Nicht immer, aber sie können ein Auslöser sein. Und deswegen sage ich immer, schau dir deine Beziehungen an, auch die Beziehungen zu Menschen, die vielleicht schon gar nicht mehr am Leben sind. Ja, auch der Mensch, der schon gestorben ist, wenn da sozusagen was hängen bleibt. Ja, eine Beziehung endet ja nicht nur, weil das Leben von einem Menschen ändert. Ich habe ja heute auch noch eine Beziehung zu meiner Mama, auch wenn sie schon seit vielen Jahren verstorben ist. Und meine Beziehung zu ihr ist heute deutlich besser als in einigen Jahren, als sie noch gelebt hat. Ja, es endet das Leben von einem Menschen, aber es endet ja nicht die Beziehung zu diesem Menschen. Das heißt, wenn ich einem Menschen was vorwerfe zum Beispiel, dann werfe ich es ja auch vor, auch wenn der Mensch vielleicht schon verstorben ist. Wenn mir in meiner Kindheit was angetan worden wäre, was nicht passiert ist, aber wenn es so gewesen wäre, dann werfe ich das meinen Eltern oder einem Elternteil vor, auch wenn der Elternteil schon nicht mehr lebt. Das heißt, der Vorwurf endet ja nicht mit dem Ableben der Person. Und deswegen heilt eure Beziehungen. Denn das, wonach ihr sucht, ist immer eine Form von Liebe, von Bestätigung, von Verbundenheitsgefühl, von Sicherheit, von Selbstwertgefühl. Das steckt in den meisten Fällen dahinter. Und die Sucht, das Suchtverhalten oder die Substanz, die wir dann zu uns nehmen, ist ein Ausdruck von dem, wie wir versuchen, uns von diesem Schmerz zu betäuben oder eben davon zu flüchten. Deswegen geht es nie um die Sucht nur an sich, die muss gemanagt werden, da brauchen wir Unterstützung, ganz klar. Aber das Thema dahinter muss angeschaut werden. Und deswegen müssen wir lernen, unsere Beziehungen zu heilen. Die Beziehung zu anderen, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu unserem Leben, zu unserer Vergangenheit. Es ist ein tiefer Selbstheilungsprozess, der aller Sucht zugrunde liegt. Und das funktioniert eben dann nicht, wenn ich die Schuld abgebe, also in dieser fünften, ja, Vermeidungsstrategie sozusagen bin, als suchtkranker Mensch, indem ich die Schuld auf andere delegiere und sozusagen mein eigenes Suchtverhalten legitimiere. So nach dem Motto, ist ja okay, mich so zu verhalten, wenn die anderen mich da so unter Druck setzen. Und damit kommen wir zum sechsten und letzten Aspekt. Die sechste Strategie, mit der süchtige Menschen ihr Verhalten schönreden, ist die Beschwichtigung. Beschwichtigung heißt, du, mach dir keine Sorgen. Momentan haben wir gerade noch eine ziemlich stressige Phase, ist noch ein bisschen schwierig, aber in 4 Wochen ist es dann, wird es leichter und dann höre ich auch auf, so viel zu arbeiten oder dann werde ich auch weniger trinken. Ne? Dann habe ich auch Urlaub und dann ist der Stress weniger und dann wird es besser. Das heißt, man beschwichtigt die Sorgen der anderen, man spielt auch hier wieder Kontrolle vor, dass man das dann auch könnte. Sozusagen, es gibt eine Aussicht. Wenn du erkennst, dass du ein problematisches Suchtverhalten hast und du wirklich aufhören willst, dann hörst du auf. Und zwar in dem Moment, wo du das erkennst, dann machst du dich auf den Weg. Dann holst du dir entweder professionelle Hilfe und Unterstützung oder du veränderst dein Verhalten, wenn du es noch kannst. Aber du schiebst es nicht in die Zukunft mit der Beschwichtigung, in der und der Zeit brauche ich es jetzt noch, aber dann wird es besser. Weil genau das ist der Hinweis darauf, dass du ein echtes Suchtthema hast, wenn du sozusagen für einen gewissen Zeitraum das Verhalten legitimierst und verharmlost. Ja. Oft höre ich auch den Satz, du, mach dir keine Sorgen, ich passe da auf mich auf. Wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut, höre ich damit auf. Also auch hier diese Beschwichtigung, es passiert nichts Schlimmes, ich habe das im Griff. Ja, ich höre dann damit auf, wenn ich merke, dass irgendwo ein Schaden entstehen würde. Ne? Und auch hier wieder praktisch das Ende des Verhaltens wird in die Zukunft geschoben. Also dieses Wort bald. Ja. Das Problem ist, dass es dann oftmals eben kein bald gibt. Ja, und die Sucht immer weiter und weiter und weiter geht. Also, ich hoffe, dass euch das für euch selbst und auch für Menschen in eurem Umfeld mal hilft, ein anderes Bewusstsein, eine erhöhte Bewusstheit dafür zu bekommen, ob es sich womöglich bei eurem Verhalten oder beim Verhalten anderer Menschen um ein Suchtthema handeln könnte. Diese 6 Strategien, die ich euch jetzt genannt habe, von suchtproblematischem Verhalten sozusagen, oder eben auch vom Verhalten süchtiger, da könnt ihr ja wirklich selber nochmal vielleicht reinhören und sagen, okay, bin ich davon betroffen oder nicht? Trifft es zu, ja oder nein? Oder auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn du es noch genauer wissen willst, dann biete ich dir gerne einen kostenlosen Schnelltest und Selbsttest an der Stelle an. Das heißt, du findest in den Shownotes einen Link, wo du dir einen, oder auch in der Videobeschreibung natürlich, wenn du das hier jetzt bei YouTube siehst, einen Link, wo du dir einen Selbsttest runterladen kannst. Achtung, dass das klar ist, das ist keine wissenschaftliche Anamnese, das ist keine wissenschaftliche Untersuchung bis im Detail, ob du jetzt eine Suchterkrankung hast. Es soll dir einen ersten schnellen Hinweis geben darauf, ob du bei einer bestimmten Sucht, wo du vielleicht vermutest, da habe ich da vielleicht eine Social-Media-Sucht oder eine Esssucht oder sonst irgendwas. Das heißt, du musst schon Verdacht haben, was es für eine Sucht sein könnte. Und dann kannst du gerne diesen Schnelltest mal machen. Du kannst ihn dir kostenlos runterladen. Und dann durch 10 Fragen, die dir da gestellt werden, kannst du einfach mal bewerten von 0 bis 2 Punkte immer. Und kannst für dich sehr schnell innerhalb von wenigen Minuten rauskriegen, ob du da tendenziell eher eine Suchtproblematik hast oder nicht. Also von dem her, das ist einfach mal so grob, mal auf alle Fälle eine Tendenz dazu, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wo du da stehst. Wie gesagt, ist komplett kostenfrei. Geh in die Videobeschreibung, in die Shownotes runter, klick drauf und dann bekommst du das von mir hier geschenkt. Und dann hoffe ich, dass dir das hilft, weil ich glaube, und da gibt es auch klare Studien dazu, dass mehr Menschen in Deutschland an einer Suchtproblematik leiden, als die, die es nicht tun. Heißt ganz konkret, weit über 50% aller Menschen in Deutschland leiden an einem Suchtverhalten. Mehr als jeder zweite hat irgendwo ein wirklich schädliches Suchtverhalten im Sinne einer Substanzsucht, also Alkohol, Nikotin oder sonstige Drogensucht oder vor allem die Verhaltenssüchte. Und die Tendenzen steigen. Die Suchterkrankungen steigen in einem ähnlichen Maße wie auch Depressionen, Burnout, also psychosomatische Erkrankungen. Und die eine geht natürlich mit der anderen oft Hand in Hand. Also von dem her ein super ernstes Thema. Lasst uns frei werden im Leben. Frei werden, wenn du Freiheit in deinem Leben willst. Wenn du wirklich frei werden willst in deinem Leben, musst du auch in erster Linie mal von jeglicher Sucht frei sein. Das heißt, natürlich jegliche Form von Drogensucht, jegliche Form von Verhaltenssucht, Eifersucht, Streitsucht, Arbeitssucht, jegliche Form von Sucht ist eine massive Abhängigkeit, eine massive Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist das Gegenteil von Freiheit. Das heißt, dieser Podcast, Die Kunst zu leben, soll dich unterstützen auf deinem Weg in die Freiheit, vor allem auch in die innere Freiheit. Und deswegen nimm dieses Thema Sucht bitte ernst. Jeder Mensch, auch ich, wir haben ein Suchtpotenzial. Das heißt, keiner ist bei diesem Thema nicht angesprochen. Wir haben alle die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise in ein Suchtverhalten kommen zu können, wenn bestimmte Faktoren dafür sozusagen in die gleiche Richtung ziehen. Deswegen mach dir das bewusst, wo hast du vielleicht ein Suchtpotenzial und beobachte dich dabei. Und ja, dabei wünsche ich euch alles Gute von ganzem Herzen und hoffe, dass ich euch damit einen guten Mehrwert geben konnte. Von Herzen liebe Grüße und bis zum nächsten Mal bei Die Kunst zu leben. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, euer Steffen.